SWR 2 Forum. Musik im Algorithmus. Urheber kritisieren das neue Urheberrecht. Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Letzte Woche wurde es vom Bundestag verabschiedet, das Gesetz, das die neue EU-Urheberrechtsrichtlinie für den digitalen Binnenmarkt, wie das heißt, in Deutschland umsetzt. Kurz zuvor noch hatten weit über 1000 Musikerinnen und Musiker in einem offenen Brief an die Abgeordneten dagegen protestiert, darunter Stars wie Herbert Grönemeyer oder Helene Fischer, die ihre Rechte unzureichend geschützt sehen. Es gab schon im November einen ersten offenen Brief von sehr vielen Vertretern der Musikbranche, der weniger beachtet wurde. Und schon vor 2 Jahren trieb dieses Thema neues Urheberrecht tausende Menschen zum Demonstrieren auf die Straße. Da ging es allerdings nicht um die Entlohnung von Musikern, sondern um die möglicherweise gefährdete Meinungsfreiheit. Das Gesetz führe dazu, dass Plattformen wie YouTube verstärkt sogenannte Upload-Filter einsetzen werden, die dann möglicherweise auch ganz legale Inhalte im Netz blockieren. Was macht diese Materie so kompliziert? Warum ist mit diesem lang diskutierten und verhandelten Gesetz nun offenbar fast niemand zufrieden? Und wer kämpft da überhaupt gegen wen? Darüber spreche ich mit Adrian Kreie, Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München, mit Markus Renhack, der selbst Musiker ist. Er hat mit seiner Band Unloved mehrere Alben veröffentlicht und arbeitet beim Leipziger Musikverlag Kick the Flame. Und mit Julia Reda, Netzexpertin von der Berliner Gesellschaft für Freiheitsrechte. Frau Reda, Sie haben als Abgeordnete im Europaparlament an der Entwicklung dieser neuen Urheberrechtsrichtlinie mitgewirkt. Also für die, die es nicht genau verfolgt haben, welche wichtigen Veränderungen stecken da drin?
Also die Richtlinie bringt aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer sowohl positive als auch negative Veränderungen mit sich. Positiv ist sicher, dass es mehr europäisch einheitliche Urheberrechtsausnahmen geben soll, also zum Beispiel für die Bildung. Das ist jetzt auch in der Corona-Krise ganz wichtig, weil viel mehr Unterricht online stattfindet und die Urheberrechtsregeln darauf bisher nicht vorbereitet waren. Problematisch an der Richtlinie, und das habe ich von Anfang an kritisiert, sind aber die Upload-Filter, also dass kommerzielle Plattformen verpflichtet werden sollen, Urheberrechtsverletzungen automatisch zu sperren, weil dabei eben auch regelmäßig legale Inhalte gesperrt werden können.
Lassen Sie uns, bevor wir auf diese Probleme genauer eingehen, vielleicht noch etwas grundsätzlich erklären, was hier überhaupt neu geregelt worden ist. Also die ganz revolutionäre Änderung ist doch, dass zukünftig die Internetplattformen für die Urheberrechtsverletzungen von Dritten, also von ihren Usern, haften. Das heißt, wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin etwas urheberrechtlich Geschütztes auf YouTube hochlädt, dann haftet YouTube dafür. Das besagt dieser viel zitierte Artikel 17, dass also YouTube nicht mehr sagen kann, sorry, lieber Urheber, wir stellen doch nur die Plattform bereit. Wenn es um Inhalte geht, dann wende dich mit deiner Klage an den betreffenden Nutzer, der da ein Video mit deiner Musik oder deinen Bildern hochgeladen hat.
Also ich kann das Anliegen durchaus verstehen, dass man sagt, okay, Plattformen, die mit Inhalten Geld verdienen, sollten dafür verantwortlich sein. Aber man muss schon unterscheiden zwischen eben diesen User-Generated-Content-Plattformen, die eben nicht selber darüber entscheiden, was dort hochgeladen wird.
Also das ist YouTube und Facebook, wo die Nutzer, wie geschildert, eben selber Content generieren und hochladen. Möglicherweise unter Verwendung von Material, das urheberrechtlich geschützt wäre.
Ja, also die haben einfach nicht dieselbe Kontrolle darüber, was dort veröffentlicht wird, wie beispielsweise die Webseite einer Zeitung. Und wenn man jetzt sagt, also diese Plattformen werden so behandelt, als hätten sie die Urheberrechtsverletzung selbst begangen, dann ist die Hoffnung dahinter natürlich, dass diese Plattformen mehr dafür bezahlen werden. Aber es kann eben genauso gut sein, dass sie dann einfach zu einer weitläufigen Sperrung von Inhalten greifen. Und das ist angesichts der Bedeutung von YouTube oder Facebook für die Meinungsbildung durchaus eine Gefahr für die Meinungsfreiheit.
Herr Kreie, Sie haben schon eine ganze Reihe von Artikeln zu diesem Thema verfasst. Warum steckt für Sie in dieser an sich trockenen Materie so viel Zündstoff?
Da steckt so viel Zündstoff drin, weil da auf einem relativ komplizierten Gebiet einfach so gesellschaftliche Grundsätzlichkeiten verhandelt werden. Und ich bin ja der Meinung, dass die Plattformen sehr wohl dafür verantwortlich gemacht werden müssten, auf einem etwas dramatischeren Gebiet als den Urheberrechten bei der Hate Speech, also bei Hass und Hetze, sind sie längst schon gezwungen, mit so einem Problem umzugehen. Und Facebook zum Beispiel zeigt im Moment durchaus auch, wo die Probleme liegen, aber auch, wie sie damit umgehen. Die haben im Moment 35.000 Leute, die damit beschäftigt sind, Inhalte zu prüfen, ob die wie Sie selber sagen, schwerwiegende Auswirkungen im wirklichen Leben haben könnten. Und die benutzen aber nicht nur 35.000 Leute, um das herauszufinden, sondern 90% dieser Inhalte werden momentan noch mit künstlicher Intelligenz, also mit Automatisierungsprozessen rausgefiltert. Das ist ein extrem komplexes Verfahren, weil das noch viel uneindeutiger ist eigentlich als ein urheberrechtlich geschütztes Werk, weil man da zwischen Parodie, Ironie und Hass und Hetze als Maschine, aber auch als Mensch sehr schwierig unterscheiden kann. Und da kommt natürlich dann auch das Sprachproblem dazu, die verschiedenen Kulturen, all dies. Da sind also schon erste Erfahrungen gesammelt worden, wie das funktionieren kann oder was eben auch nicht funktioniert. Die Künstler sind im Moment natürlich sehr aufgebracht, weil sie jetzt noch dramatischer als vor der Pandemie mitkriegen, dass ihr Berufsstand definitiv wirtschaftlich gefährdet ist. Und es ist natürlich dann das Urheberrecht zumindest ein Hebel, an dem sie arbeiten können an der Pandemie. Für die Pandemie kann keiner was und da weiß halt auch noch keiner, wie lange es dauern wird.
Dann sprechen wir gleich mit einem dieser Künstler, Markus Rennhag. Sie haben den ersten offenen Brief der Musikbranche an die Abgeordneten schon unterzeichnet gehabt. Was war Ihr Anliegen?
Also unser Anliegen war im Wesentlichen, dass die Debatte wieder geerdet wird. Also was wir im Endeffekt in der Richtlinie erhofft und auch bekommen haben auf EU-Ebene, ist im Endeffekt eine ganz simple Sache. Wir haben bekommen, dass die Plattformen, die bisher nach der E-Commerce-Richtlinie von 2001, also geschaffen noch bevor es überhaupt YouTube und Facebook gab, die nach dieser Richtlinie im Grunde genommen sagen können, wir sind so ein bisschen was wie ein Kabelanbieter. Wir sind nicht verantwortlich für die Sachen, die auf unserer Plattform stattfinden. Und die E-Commerce-Richtlinie hat aber schon in weiser Voraussicht Haftungsanordnung vorgesehen. Das heißt, ein Gericht kann in einem Rechtsfall oder auch eine Behörde, wenn der Rechtsweg eingeschlagen wird von zum Beispiel uns Musikern, kann das Gericht anordnen, dass die Plattform dann haftet. Und dann geht im Endeffekt all das los für den Einzelfall, was jetzt halt verallgemeinert wird. Also dann muss geguckt werden, ist dieses Werk, taucht das wieder auf, wird das wieder hochgeladen und so weiter halt. Und die Richtlinie, die jetzt 2019 beschlossen worden ist, macht im Endeffekt erstmal nichts anderes, als zu sagen, okay, dieser Spezialfall, der immer erst auf dem Rechtsweg erkämpft werden muss, der wird jetzt erstmal allgemein. Das heißt, die Plattform haftet immer. Gleichzeitig, und das ist eigentlich das Tolle für die Verbraucher, und da stehen wir auch alle dahinter, gleichzeitig wird das Hausrecht der Plattform eingeschränkt. Also die Plattform darf dann nicht einfach mit genau diesem Szenario, was Frau Reda befürchtet, antworten, indem einfach grundsätzlich gesperrt wird. Das kann heute passieren. Zukünftig ist es so, dass die Plattform eine Abwägung machen muss und die Maßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass Inhalte gesperrt bleiben, die aber rechtlich unproblematisch sind.
Wir stecken jetzt schon mitten in den Details, die man vielleicht nicht so leicht nachvollziehen kann, wenn man die Debatte nicht verfolgt hat. Vielleicht können wir mal an einem Beispiel erklären, was Sie gerade schildern, Herr Rennhag. Nehmen wir an, auf TikTok, dieser sehr angesagten jungen Plattform, auf der die User kurze, selbst erstellte Videos posten, da lädt also jemand einen 15-sekündigen Clip hoch, der ihn beim Tanzen zeigt, und zwar zu Ihrer Musik. Erstens, hätten Sie was dagegen? Und erledigt sich das Problem dann durch die neue Regelung? Und zweitens, macht es finanziell überhaupt einen Unterschied für Sie, ob da irgendwas vergütet wird?
Also grundsätzlich hätte ich jetzt persönlich erstmal nichts dagegen. Es ist aber halt auch so schwer, weil es natürlich, es gibt einen ganzen Strauß von Konstellationen und wir reden ja auch nicht nur über Musik, wir reden ja auch über Film zum Beispiel. Also was ist, wenn jemand halt die Schlüsselszene von einem neuen Kinofilm zeigt hat? Aber ich möchte jetzt halt tatsächlich für die Musik sprechen. Ich habe jetzt erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Es ist auch nicht das Ziel, dass wir jetzt hier den Verbrauchern hinterhersteigen. Das Ziel ist, dass wir gegenüber den Plattformen ein sogenanntes Level Playing Field, also eine Verhandlung auf Augenhöhe haben, wenn es um die Lizenzen geht. Bis jetzt konnten die Plattformen halt selber sagen, okay, das sind hier Akteure, die sind zu klein, da ist das Risiko, dass die vor Gericht ziehen und die ganzen Instanzen durchfechten, ist einfach gleich null. Da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. andere größere Akteure, die werden dann halt mit einem Content-ID-System befriedet. Also die dürfen dann ab einer bestimmten Reichweite in das hauseigene Monetarisierungsprogramm rein und da wird dann auch eine Lizenz erworben und so weiter. Also wir haben hier eigentlich quasi eine Situation, wo der Markt geprägt ist davon, wie groß bin ich als Rechteinhaber oder als Rechteinhaberin und wie konfliktfähig bin ich. Und wenn ich konfliktfähig bin, dann bekomme ich das ganze Ballett und dann hat die Plattform natürlich auch Angst davor, was falsch zu machen und im Zweifel wird halt mehr geblockt, als zu wenig hat. Und was wir im Endeffekt wollen, ist, dass jeder von uns, die Großen, die Kleinen, jeder Rechteinhaber, auch die Uploader beispielsweise, die ihre eigenen Videos hochladen, dass wir alle, die wir irgendwie sagen können, wir haben Content kreiert, dass wir halt auch für die Nutzung dieses Contents von den Plattformen vergütet werden. Und das kriegt man nur hin, wenn man diesen Anspruch hat, wenn die Plattform dafür haftet.
Damit nun die Plattform nicht zu viel ausfiltert, ist einer der zentralen Punkte in dieser deutschen Umsetzung der EU-Richtlinie eine Bagatellgrenze, eine Regelung für die geringfügige Nutzung, wie das genannt wird, die besagt, dass jede Bearbeitung von geschütztem Material, jede Parodie, jeder Remix, jedes sogenannte Pastiche dann ungeprüft durchgelassen wird, wenn es unter 15 Sekunden lang ist. Die Musikbranche sagt, das ist ein deutscher Sonderweg, der stellt die Absicht der EU-Richtlinie auf den Kopf, denn die wollte doch eigentlich die Position der Urheber stärken. Frau Reda, wie bewerten Sie diese Bagatellklausel?
Also ich halte das nicht für einen deutschen Sonderweg, sondern eigentlich eine Notwendigkeit, wenn man den europäischen Kompromiss wirklich umsetzen will. Die EU-Kommission hat bereits einen Entwurf für Leitlinien veröffentlicht, in dem es darum geht, wie die Plattformen diese Regeln anwenden sollen. Und darin ist unter anderem davon die Rede, dass zum Beispiel auch ein zweiminütiger Ausschnitt aus einem fremden Werk in einem halbstündigen Video nicht automatisch gesperrt werden darf. Also insofern sind die 15 Sekunden, denke ich, keinesfalls zu großzügig. Ich glaube, der springende Punkt ist, warum diese 15-Sekunden-Regelung die Position der Musikschaffenden nicht schwächt, dass die Plattformen ja trotzdem verpflichtet werden, Lizenzverträge über Musik abzuschließen. Und zwar auch für diese kurzen Ausschnitte. Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber eben auch beachtet, dass die Rechteinhaber ja nicht verpflichtet sind, den Plattformen auch eine Lizenz zu geben. Und ich glaube, dass den allermeisten Musikschaffenden, dass die überhaupt nicht wollen, dass ihre Inhalte gesperrt werden und insofern eigentlich auf eine Bezahlung aus sind. Und da sollte es dann auch nicht zu allzu vielen Problemen kommen. Mehr Probleme befürchte ich zum Beispiel bei der Filmbranche, die eben doch sehr stark auf die Sperrung setzen wird und nicht auf die faire Bezahlung, dass dort dann eben der Einsatz von Upload-Filtern verlangt wird, weil bestimmte Branchen eben an Lizenzen mit den Plattformen gar kein Interesse haben. Und das Problem ist, dass wenn so eine Sperrung verlangt wird, der Upload-Filter nicht unterscheiden kann zwischen einer legalen Nutzung, zum Beispiel einem Zitat oder einer Parodie, und einer Urheberrechtsverletzung. Und deshalb braucht es solche Regeln wie die geringfügigen Nutzungen. Und dabei ist auch wichtig zu wissen, dass eben nicht jede Nutzung unter 15 Sekunden automatisch als mutmaßlich erlaubt gilt und damit nicht mehr gesperrt werden darf, sondern nur, wenn es eine nicht kommerzielle Nutzung ist, nur wenn weniger als die Hälfte eines fremden Werks verwendet wird und auch nur dann, wenn man diesen Ausschnitt mit anderen Inhalten kombiniert.
Also man muss kreativ werden sozusagen als Uploader.
Genau. Man muss die Inhalte verändern und die Plattform muss auch in diesen Fällen dann trotzdem noch eine Vergütung an die Verwertungsgesellschaften zahlen.
Ich würde gern noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden, was diese Bagatellgrenze betrifft, Herr Kreie. In Ihrem Interview mit Unterzeichnern des Protestbriefs in der Süddeutschen Zeitung hat Peter Maffay schon diesen Begriff Bagatellgrenze als respektlos kritisiert. Ich meine, juristisch gesprochen gibt es halt nun mal Bagatellfälle, aber lässt dieser Begriff tatsächlich Respekt vermissen oder jedenfalls ein Verständnis davon, wie Musik heutzutage verbreitet wird?
So wird es von denen zumindest empfunden, weil gerade in der Popmusik natürlich teilweise, also Paul McCartney hat mal gesagt, es reicht bei vielen schon ein Ton, um sie zu erkennen.
Bei vielen Liedern.
Bei vielen Liedern, bei vielen Künstlern. Peter Maffay hatte auch gesagt, wir schreiben Songs, die auf Wiedererkennbarkeit abzielen und nach Möglichkeit in ganz kurzen Zeitfenstern. Das ist ein idealer Popsong. es kommt erschwerend hinzu, dass es hier einen Kulturwandel gibt, den viele, also zum Beispiel ein traditioneller Musiker wie Peter Maffay, der wirklich noch mit, der schreibt einen Song und dann wird er gespielt und dann wird er gesungen und dann hat es diese altmodische Aura, wie sie Walter Benjamin mal für Kunstwerke proklamiert hat. Und in der neuen Popkultur ist das aber nicht mehr ganz so. Und das erschwert diese Debatte natürlich auch nochmal extrem. Die neue Popkultur basiert nun mal auf dem Zitat seit ungefähr 40 Jahren. Und deswegen sind diese Debatten auch so enorm wichtig, weil man sich immer wieder neu darauf einigen müssen wird, wie diese Zitate verwendet und vergütet werden müssen. Im Hip-Hop in Amerika hat man das relativ früh schon gemacht. Zwar ganz klar, wenn hier ein Element, auch wenn es nur eine Sekunde lang ist, entscheidend ist für den Erfolg oder für die Natur eines Songs, der hier neu gestaltet wurde, dann wird derjenige, der dieses Sample, also dieses Musikfragment, das da verwendet wurde, ursprünglich geschaffen hat, als Komponist an den Tantiemen beteiligt. Diese Zitatkultur ist natürlich immer breiter geworden und dadurch, dass es auch immer leichter geworden ist, sehr perfekt zu zitieren, eben zum Beispiel mit Ausschnitten von Filmen oder mit Ausschnitten von Musik, wird es auch immer schwieriger, dem ein Regelwerk beizusetzen. Also auf TikTok ist es nun mal so, da geht es auch nicht mehr um die Aura eines Werks, da geht es sozusagen um einen Vibe und diesen Vibe kann man am schnellsten erzeugen, indem man ein Zitat nimmt. Da gibt es dieses ganz berühmte Beispiel dieses sehr lustigen Herrn, der auf einem Skateboard über eine Autobahn in Los Angeles fährt und er trinkt aus einer Saftflasche und dann singt er und derweil läuft ein Stück von Fleetwood Mac Dreams und das singt er kurz mit und das ganze Ding dauert ungefähr 5 oder 10 Sekunden und beruht natürlich darauf, dass da so ein lustiger Gegensatz geschaffen wurde, diesen Mann im Unterhemd auf dem Skateboard und dieses sehr elegante Lied von Fleetwood Mac. Und das war ein Riesenhit und hatte millionenfache Abrufe auf TikTok.
Und der Song ist auch wieder in die Charts gegangen, der uralte aus den 70er
Jahren. Genau, der Song als Nebeneffekt ist der Song dann wieder in die Charts gegangen. Da fragen sich dann aber Musiker, die eben nicht bei Fleetwood Mac eh schon sehr viel Geld verdient haben in ihrem Leben, was macht es denn mit meiner Musik, wenn die hier so verwendet wird und da einerseits ein chinesischer Konzern wie TikTok sehr viel Geld verdient und auf der anderen Seite unter Umständen dann auch der Mann, der das Video da geschaffen hat, der das vielleicht auf YouTube dann nochmal hochlädt und dadurch Werbeeinnahmen erzielt. Und ich bin in diesen Wertschöpfungsketten nicht mehr dabei. Muss aber mit ansehen, dass die Popkultur, die immer mehr Zitate verwendet, immer stärker auf unsere Werke zurückgreift.
Wie bringen Sie das denn für sich zusammen, Herr Kreyer? Also Sie haben Hip-Hop und Sampling schon angesprochen. Die lebendigste Popmusik der Gegenwart beruht auf Klau und Zitat sozusagen. Und die Kunst lebt vom freien Austausch der Ideen. Andererseits plädieren Sie ja für ein strengeres Urheberrecht. Wie löst sich das auf?
Es ist ein Widerspruch, der schwer aufzulösen ist, weil natürlich das Recht auf das eigene Werk und das Recht auf Meinungsfreiheit sind beides Grundrechte und die widersprechen sich. Und das sind immer juristisch extrem komplizierte Fälle. Es ist unter Umständen so, dass diese Urheberrechtsfragen nicht gelöst werden können und dass man immer wieder nur Kompromisse findet. Also ich glaube, sowohl die EU-Richtlinie als auch jetzt die deutsche Umsetzung macht keine der beiden Seiten vollkommen glücklich.
Der spannende Punkt ist, wir begeben uns natürlich auch ganz oft in Situationen, wo wir halt ein gewisses Risiko eingehen. Also es wurde ja schon gesagt, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen Kunstfreiheit und zwischen dem Recht auch, dass jemand das nicht möchte, dass sein Werk versampelt wird. Ne? Und der spannende Punkt ist, wenn ich mich als Musiker dafür entscheide, im besten Fall gehe ich halt los und frage einfach erstmal nach. Es gibt aber auch gute Gründe, nicht nachzufragen, nämlich aus Angst davor, dass dann einfach ein Nein kommt und dann die Entscheidung eben noch schwieriger ist, es dann trotzdem zu machen. Wir sind eigentlich ständig in so einer Situation und wir gehen dann das volle Risiko ein. In dem Interview mit Peter Maffay war ja auch zum Beispiel Sarah Lesch. Mit Sarah Lesch arbeite ich zusammen und sie hat da einfach ein super Beispiel an der Hand.
Sarah Lesch ist eine Liedermacherin.
Sie hat ein Video gemacht, da prangert sie das Wegsehen der Gesellschaft an, bei schändlichen Sachen, die so in der Gesellschaft passieren. Und in diesem Video tanzt jemand und hat immer Masken auf. Und die Masken sind Gesichter von prominenten Leuten. Und er wird zum Beispiel Amazon-Chef Bezos gemeinsam in eine Reihe gestellt mit Marc Dutroux, den belgischen Kinderschänder. Das ist eine krasse Nummer. Also als wir das Video, also ich war dabei bei der Frage, kann man das so machen? Kann es passieren, dass wir verklagt werden? Ist die Kunstfreiheit, wiegt die Kunstfreiheit stärker als das Persönlichkeitsrecht von Jeff Bezos? Wie wird das entschieden, wenn es da Stunk gibt halt? Das sind alles Momente und das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber wenn ich irgendein Sample nehme, ich bin immer im Risiko. Als Musiker bin ich immer im Risiko. Ich gehe dieses Risiko immer bewusst ein, um meine Kunst zu schaffen und in die Welt zu tragen. Und jetzt haben wir eine Plattform, wo VerbraucherInnen also relativ risikoarm unsere Werke nehmen können und hochladen können, irgendwas damit machen. Aber jetzt mit der Richtlinie verbessert sich die Situation für die Verbraucher nochmals. Und was uns hier auf die Palme bringt, ist, dass das irgendwie anscheinend immer noch nicht genug ist. Wir, die wir selber ständig das Risiko ganz bewusst eingehen, müssen halt mit angucken, wie VerbraucherInnen auf Plattformen alles hochladen dürfen und dann gesagt wird, das muss aber wegen der Meinungsfreiheit, muss das sofort verfügbar sein. Wenn es denn sofort verfügbar sein muss, dann kann man es doch auch auf der eigenen Webseite hochladen.
Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, Herr Rennhack. Wir haben aus Ihrer Sicht einerseits die Künstler, die für jedes illegitime Sample belangt werden können. Wobei ich glaube, Ihr Beispiel mit dem riskanten Video vorhin, das gehört nicht wirklich zum Thema Urheberrecht. Und auf der anderen Seite sind die Normal-User, die sich einfach bei den Künstlern bedienen dürfen und denen dieser neue Artikel 17 die Haftung abnimmt und auf die Plattformen überträgt. Und dann gibt es noch die Bagatellregel für sogenannte geringfügige Nutzung, die dafür sorgt, dass kurze Inhalte unüberprüft und ungefragt einfach sofort im Netz erscheinen.
Wenn ich da mal was zu sagen darf, es ist ja nicht so, als hätten sich die Verbraucherinnen und Verbraucher den Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie gewünscht. Also insofern finde ich diese Darstellung doch interessant, dass man sagt, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern hier mit der Reform irgendwie ein Gefallen getan wird. Also im Gegenteil, die sind ja zu fast 200.000 Menschen auf die Straße gegangen gegen diese Regelung, weil eben dadurch der Einsatz von Upload-Filtern verpflichtet wird. Also natürlich gibt es ja auch heute schon Fälle von Sperrungen, aber die aber sind
sorry,
bisher...
Aber sorry, wann sind die denn auf die Straße gegangen? Die sind auf die Straße gegangen, als YouTube-Chefin behauptet hat, wenn diese Richtlinie kommt, machen wir YouTube zu, werden zumindest die Upload-Funktion wird dann in Europa eingeschränkt. Das war
also
der Moment,
ich
wo die Leute
ja
auf die Straße gegangen sind.
Ich war ja zu dem Zeitpunkt im Europaparlament und sorry, das ist einfach so nicht richtig. Die Proteste gegen diese Reform, die haben schon viel früher angefangen, als sich YouTube damals jemals
zu geäußert
hat.
Ja, da standen sie mit 20
hat.
Leuten auf der Straße.
Sorry. Also das ist einfach eine höchst tendenziöse Darstellung und das sieht man ja schon daran, dass YouTube bzw. Google heute ebenfalls gegen diese mutmaßlich erlaubten Nutzungen lobbyiert. Also im Prinzip sind sie sich mit Google vollkommen einig. Die wollen nämlich diese Ausnahmen für mutmaßlich erlaubte Nutzungen auch nicht haben, weil das für die natürlich deutlich komplizierter ist, diese Inhalte online lassen zu müssen und dafür zu bezahlen. Also insofern ziehe ich mir diesen Schuh nicht an, dass die Nutzerinnen und Nutzer da irgendwas mit Google gemeinsam hätten an der Stelle. Also ganz im Gegenteil.
Nee, aber, sie
aber
ich nehme
aber, ja, sorry, sie aber das ist doch keine sinnvolle Art, hier eine Diskussion zu führen, dass sie mir bei jedem Satz ins Wort fallen, wenn ich einfach nur sagen will, dass die Nutzerinnen und Nutzer die berechtigte Befürchtung hatten, dass der Einsatz von Upload-Filtern, der gerade auch auf YouTube schon zu sehr vielen Sperrungen von legalen Inhalten führt, durch diese Regelung ausgeweitet wird. Und dass deshalb Schutzvorkehrungen gegen die Sperrung von legalen Nutzungen notwendig sind. Und auch das steht im Artikel 17 drin. Es ist nämlich keineswegs so, dass dort stehen würde, dass nur sichergestellt werden muss, dass die Inhalte wiederhergestellt werden, wenn sie fälschlicherweise gesperrt wurden, sondern es steht drin, dass die Richtlinie in keiner Weise berechtigte Nutzungen beeinträchtigen darf. Und Sie haben die Frage gestellt, also warum ist das denn wichtig, dass die Inhalte sofort verfügbar sind? Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel von türkischen Exiljournalistinnen und Journalisten, die auf YouTube kritische Berichterstattungen über die Erdogan-Regierung machen und regelmäßig falsche Copyright-Claims vom türkischen Staatssender bekommen haben, um diese Inhalte temporär zu sperren. Und auch wenn sie sich darüber beschwert haben und die dann eine Woche später oder vielleicht auch zwei Wochen später wiederhergestellt wurden, war in dem Moment natürlich der Schaden bereits angerichtet, weil die Inhalte dann nicht mehr aktuell waren. Und warum machen diese Exiljournalisten das auf YouTube und nicht auf ihrer eigenen Webseite? Weil deren eigene Webseite von der türkischen Regierung in der Türkei einfach gesperrt werden kann. Aber YouTube zu sperren, traut sich die Regierung nicht, weil das so eine beliebte Plattform ist. Also, dass man auf diesen Plattformen stattfinden kann, ist für die Meinungsfreiheit extrem wichtig.
Aber das gibt es natürlich umgekehrt auch, Frau Reder, dass der Schaden schon angerichtet ist, genau, quasi, wenn was hochgeladen wird. Wir können gern gleich nochmal auf die Upload-Filter und ihre Konsequenzen zu sprechen kommen. Aber ich habe mitgenommen aus dem, was Herr Rennhardt gerade sagte, dass er einfach gern vorher gefragt werden würde und nicht erst, wenn es dann schon sehr kompliziert wird, irgendwas wieder zurückzuholen. Ich meine, war es vor 10, 15 Jahren, als diese ganze Meme-Kultur explodierte, also dass Leute Musik und Bilder und Texte und Filmausschnitte aus dem Zusammenhang reißen und neu kombinieren und kommentieren. Und als auch technisch ein Werk nicht mehr davor geschützt war, einfach millionenfach identisch kopiert zu werden, da haben ja die größten Fans dieser Kultur gesagt, geistiges Eigentum, das gibt's nicht mehr. Das muss frei sein. Das ist was von gestern. Wie geht's Ihnen da, Frau Reder? Was ist Ihr Begriff von geistigem Eigentum?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Urheberinnen und Urheber in ihren geistigen Schöpfungen geschützt werden. Was mich allerdings am Urheberrecht stört, ist, dass es eigentlich sehr viel stärker als ein wirtschaftliches Verwertungsrecht ausgestaltet ist an der Stelle und an den meisten Stellen dann am Ende eben nicht die Kreativen im Vordergrund stehen, sondern wirtschaftliche Interessen von großen Unternehmen. Das sieht man übrigens auch jetzt an der Urheberrechtsreform. Da sind jetzt eben als Verschärfung der Upload-Filter Ausnahmen von diesen mutmaßlich erlaubten Nutzungen für Sportveranstaltungen geplant. Und da kann mir niemand erzählen, dass das irgendwas mit dem Schutz von Kreativen zu tun hat, sondern einfach damit, dass mit dem Fußball besonders viel Geld verdient wird und der Schutz dieser Inhalte dann in den Vordergrund gestellt wird.
Musik im Algorithmus, Urheber kritisieren das neue Urheberrecht. Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum die Netzexpertin Julia Reda von der Berliner Gesellschaft für Freiheitsrechte, der Musiker und Musikverlagsmitarbeiter Markus Rennhack in Leipzig und Adrian Kreie, Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München. Und wir sehen, dass das Thema natürlich weit über die Musik und die Vergütung der Künstler hinausreicht. Herr Kreie, für wie gefährdet halten Sie die Meinungsfreiheit? Werden Google oder Facebook diese Filter missbrauchen?
Ich glaube, man muss dann klare Grenze ziehen zwischen politischen Inhalten und Kulturinhalten. Hm. Also zum einen ist schon so, dass die Türkei in der Vergangenheit sowohl Twitter wie YouTube wie Wikipedia wie Facebook gesperrt hat, wenn es ihnen wieder zu viel wurde. Genauso ist es ja in China, in Iran, in sehr vielen Ländern mit autokratischen Regimes werden diese amerikanischen Seiten durchaus gesperrt und diese Portale. Genauso mit dem Video, wenn man Jeff Bezos mit Kinderschänen zusammen in einem Video in einen Kontext setzt, das sind ja keine Urheberrechtsfragen, genau, sondern Persönlichkeitsrechtsfragen. Und das ist nochmal was ganz anderes, weil das eine radikale Aussage ist, wo dann sicherlich irgendwelche Wahrheitsfindungen mehr eine Rolle spielen als Urheberrechtsfragen. Ich befürchte, dass das Werk an sich, das geschützt werden muss vor dem Zugriff eben nicht von Nutzern, sondern vor der Wiederverwertung von Firmen, die in der Regel eben amerikanische Konzerne sind, die in ihrer Heimat dann auch nochmal geschützt werden durch diesen berühmten Paragraph 230 im Mediengesetz von Bill Clinton, dass diese Konzerne ein Flaschenhals sind, der sehr, sehr eng ist und um den sich die Künstler sorgen. Weil es muss natürlich auch eine Rechtssicherheit für Nutzer geben. Und es kann auch nicht sein, dass wie in den Nullerjahren geschehen, dass dann, was weiß ich, die Heavy-Metal-Band Metallica plötzlich mit Abmahnanwälten irgendwelchen Teenagern hinterherhetzt und die dann in richtige Schulden stürzt. Und diese Rechtssicherheiten muss es geben. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, schon sagen, es ist ja auch nicht so, dass man unbedingt die Plattenindustrie schützen will. Das sind ja auch keine Heiligen. Ich glaube, der Unterschied ist aber die Plattenfirmen oder die Verlage. Ich meine, wenn man ein Buch schreibt, dann ist man in der Verwertungskette als Autor, und so geht's Musiker wahrscheinlich auch, ist man in der Verwertungskette als Autor, der am wenigsten vom Umsatz abbekommt. Aber Plattenfirmen und Verlage waren immer Ausbeuter und diese Digitalplattformen sind einfach Freibeuter, weil das ist einer der Geburtsfehler des Internets, nun mal, dass Inhalte dort als Schmierstoff für Plattformen, und die Plattform kann entweder eine Hardware sein wie ein Smartphone oder eben ein Portal wie Facebook oder TikTok. Das war immer nur der Schmierstoff, um die Leute am Gerät zu halten, und es ging nie um die Kultur selbst. Und weil dieser Schmierstoff viel zu lange mehr oder weniger gratis zu haben war, ist jetzt natürlich auch ein Punkt erreicht, wo es sehr, sehr viel schwieriger ist, das wieder zurückzuholen und da wieder eine Rechtssicherheit für alle Beteiligten und vor allem auch eine gerechte Verteilung der Umsätze zu schaffen.
Wie bringen Sie das zusammen, Frau Reda, dass Sie in dem Fall für Freiheitsrechte eintreten und sich dann aber auf einer Seite mit Google und Co., also auch den ganzen Datenkraken, finden?
Also wie schon gesagt, ich finde mich auf der Gegenseite von Google und Facebook. Also Google fordert bei dieser Reform ganz konkret, dass die Schutzvorkehrungen für legale Nutzung abgeschwächt werden, weil sie nicht wollen, dass sie diese Inhalte anzeigen müssen und dafür eine Pauschale bezahlen müssen. Insofern stimmt die Prämisse schon nicht. Ich stimme aber Herrn Kreie durchaus in der Analyse zu, dass sowohl die Plattenfirmen, die Verlage als auch die großen Online-Plattformen natürlich in erster Linie auf Gewinne aus sind und nicht darauf, die Kultur zu fördern und zu schützen. Und insofern finde ich den Ansatz vergüten statt verbieten sehr sinnvoll, dass man eben sagt, es dürfen mehr Inhalte geteilt und auch verändert werden. Und es werden eben Vergütungsmodelle entwickelt, die dafür sorgen, dass von diesen Bezahlungen etwas bei den Kreativen ankommt. Und da kann man sich natürlich über die Details streiten. Aber die Idee, dass es in dieser Reform jetzt einen Direktvergütungsanspruch geben soll, bei dem die Plattformen über Verwertungsgesellschaften direkt eine Vergütung an Kreative zahlen sollen, damit es eben nicht dazu kommt, dass das Geld bei den Labels oder den Verlagen versickert und nichts weitergeleitet wird, das finde ich doch eigentlich eine künstlerfreundliche Regelung und wundere mich, dass es dagegen so viel Widerstand gibt.
Das kann ich sehr gut erklären, dass Sie sich da wundern, weil Sie halt davon ausgehen, dass wir halt alle befreit werden müssten von unserer Infrastruktur. Tatsächlich ist es doch so, natürlich gibt es auch immer schlechte Deals und Ausbeutungsverhältnisse und so weiter halt. Aber die andere Seite der Medaille ist, es gibt halt aber auch diese Infrastruktur, die halt eine Arbeitsteilung bedeutet.
Sie müssen kurz erklären, Herr Rennhack, was Sie mit Infrastruktur gerade meinen.
Also die Vertriebe, die Labels und so weiter, diese ganze Kette. Ich nehme meine Musik auf und dann kann ich halt versuchen, allein als Einzelkämpfer das irgendwie in die Welt zu bringen. Oder ich suche mal halt einen Verwertungspartner, der das macht. Und natürlich brauche ich den Verwertungspartner.
Also eine Plattenfirma oder ein Verlag.
Eine Plattenfirma oder ein Direktvertrieb und so weiter. Jemand, der halt mir diese ganze Arbeit abnimmt. Mhm. Und je mehr Arbeit ich abgenommen bekommen möchte, was ja auch immer sinnvoll ist, umso mehr muss ich natürlich beteiligen. Und das, es gibt natürlich schlechte Deals. Es gibt aber halt auch eine Riesenszene an Vermarktern, die teilweise selber auch Musiker sind und so weiter. Es gibt eine ganz bunte Landschaft und dieses Pauschalbild, ja, die Plattenfirmen ist alles schlecht und so, kann ich halt absolut nicht teilen. Im Gegenteil, wir brauchen unsere Vertriebspartner, sonst kommen wir aus der Arbeit gar nicht raus. Wer bezahlt die Promo, wer geht das Risiko ein und so weiter halt.
Aber um da jetzt bei unserem Punkt zu bleiben, würde ich gern einhaken, weil Sie von der bunten Landschaft sprechen. Zu der gehört ja inzwischen neuerdings zum Beispiel auch eine Plattform wie TikTok, wo eben Musikschnipsel von Usern verarbeitet werden und sich da bisweilen rasant verbreiten. Das hat schon unbekannten Songs zu großem Erfolg verholfen. Also das ist ja auch was in ihrer Landschaft eine positive Rolle spielt zum Teil.
Ja, dann ist es aber eine Promo, die ich quasi ganz bewusst einkalkuliere, ist was anderes, als wenn gesagt wird, ja, ist doch alles Werbung halt. Ich möchte meinen Markt bitte nicht kaputt gemacht sehen. Es wurde gesagt, warum haben wir uns denn den Artikel 17 gewünscht, wenn der jetzt so solche schlechten Folgen hat? Wir haben uns den Artikel 17 genauso gewünscht, wie er in der Richtlinie steht.
Sagen Sie nochmal, was der Artikel 17 ist.
Dieser Artikel, der sagt, die Plattformen haben dieses alte Haftungsprivileg nicht mehr, sondern sie müssen haften und das heißt, sie müssen entweder eine Lizenz erwerben oder aber Maßnahmen ergreifen, wenn sie keine Lizenz haben. Und dieser Artikel 17, und da kommen wir zu der Behauptung, dass die Verbraucher sich das nicht gewünscht hätten. Natürlich haben die sich den nicht gewünscht, weil die Verbraucher das in der Breite gar nicht auf dem Schirm hatten, dass YouTube bis dato immer gesagt hat, Moment, wir sind ja nicht verantwortlich für die Urheberrechtsverletzung, das war doch derjenige, der es hochgeladen hat. Das hat
also die Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich seit 2013 zu Tausenden an der Konsultation der EU-Kommission beteiligt, als diese Reform vorbereitet war und haben vor solchen Schritten gewarnt. Also es ist nicht so, dass sich vorher niemand dafür interessiert hat. Wie, wer waren das? Also ich zum Beispiel, ich war ja damals noch nicht im Europaparlament und viele Leute, die ich kenne aus der Internetszene, die sich politisch engagieren und sich für das Urheberrecht interessieren. Also
ich?
Man kann doch nicht auf der einen Seite irgendwie Respekt für die Kreativen und deren Selbstbestimmung verlangen und dann auf der anderen Seite sagen, ja, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wissen alle nicht, wovon sie reden und die werden alle nur instrumentalisiert. Das ist doch widersprüchlich. Ich glaube, also jeder hat das Recht und die Möglichkeit, sich selbst für seine Rechte zu engagieren und das haben Verbraucherinnen und Verbraucher von Anfang an getan.
Ich als Verbraucher habe mir sehr, sehr gewünscht, dass ich nicht dafür hafte, wenn ich was hochlade. Und da sind wir wieder an dem Punkt der Verantwortungsübernahme. Es ist immer noch ein Schmerzpunkt, dass wir Angst haben müssen, wenn wir irgendwie was Riskantes machen, halt, dass wir dafür haften. Ich finde es einen enormen Fortschritt, dass die Plattform erstmal derjenige ist, der bei einem Rechtsverstoß eben in Störerhaftung genommen wird. Das ist doch ein Wahnsinnsfortschritt.
Nein, in Zukunft haften beide. Es wird immer so getan, als würde in Zukunft die Plattform haften und nicht mehr der User. Aber das ist falsch. In Zukunft haften beide. Nur wenn die Plattform tatsächlich eine Lizenz abgeschlossen hat dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer was hochladen, dann haften sie natürlich nicht mehr, weil ja dafür bezahlt wurde. Aber wenn die Plattform keine Lizenz hat, dann haften in Zukunft beide. Das ist überhaupt keine Erleichterung für den Verbraucher.
Aber natürlich ist es eine Erleichterung, weil in dem Moment, wenn die Plattform haftet und das unterlassen muss, dann ist der Schaden weg. Das ist sehr wohl eine
Erleichterung. Ach so, also weil mein Upload dann automatisch gesperrt wird, dann soll ich mich darüber freuen, weil ich da nicht mehr wegen Urheberrechtsverletzung verklagt werden kann.
Wenn eine Urheberrechtsverletzung da drin war, natürlich.
Also ja, aber es wird eben gesperrt, auch wenn keine Urheberrechtsverletzung drin war. Also ich möchte gerne die Inhalte hochladen von denen ich glaube, dass sie legal sind.
Wir können das in der Sendezeit nicht lösen. Es scheint sich zu bewahrheiten, was auch der Herr Kreyer am Anfang gesagt hat, dass es letztlich nicht wirklich auflösbar ist. Ist dann vielleicht bei diesem Entwurf, mit dem offenbar alle, die er betrifft, unzufrieden sind mit diesem neuen Gesetz, ist es vielleicht doch ein passabler Kompromiss und mehr geht angesichts der verschiedenen Interessen halt nicht, Herr Kreyer?
Ich glaube, man muss mal aus der Debatte auch rauskriegen, dass da eine Grenze oder ein Graben verläuft zwischen Rechteinhabern und Nutzern. Der Graben verläuft natürlich zwischen Konzernen und Nutzern und Rechteinhabern und die bisherigen Infrastrukturen spielen da manchmal eine etwas schwierige Rolle. Aber es ist nun mal so, dass Leute, die Plattenfirmen oder Verlage betreiben, ja daran interessiert sind, Kulturprodukte erzeugen zu lassen, um das mal so nüchtern zu formulieren, und die Digitalkonzerne nicht. Also Jeff Bezos kommt aus den Hedgefonds und hat natürlich die Buchindustrie nur deswegen revolutioniert, weil das eine geschwächte, angeschlagene Industrie war, wo er sozusagen ein Einfallstor für seine Firma gesehen hat.
Für Amazon, genau.
Steve Jobs hat es bei Apple genauso gemacht. Er hat gesehen, als Napster damals die Musikindustrie in die Knie gezwungen hat, dann kam er mit iTunes und hat eine Möglichkeit gesehen, da relativ einfach ein Monopol zu etablieren auf der geschwächten Musikindustrie, das dann mit den Lizenzverhandlungen den großen Konzernen noch was bisschen was gebracht hat, den Künstlern eher nichts. Genauso ist es natürlich auch bei Spotify, dass da von den Umsätzen sehr, sehr wenig bei den Künstlern ankommt, oft auch gar nichts. Und diese Kompromisse, die dann immer wieder im Urheberrecht gefunden werden, die bleiben dann erstmal und müssen aber weiter verhandelt werden, weil die Technologie entwickelt sich eh weiter. Man wird jetzt sehen müssen, was Blockchain an neuen Veränderungen bringt. Irgendwann in 10 Jahren kommt dann die Quantenphysik ins Spiel. Und das wird ja immer wieder neue Sprünge geben und immer wieder neue Schwierigkeiten, dann so etwas Altmodisches wie ein Musikstück noch schützen zu können. Ich bleibe auch nach dieser Stunde jetzt bei der Meinung, dass es wahrscheinlich keine Lösung geben wird, die alle Seiten zufriedenstellen wird. Aber ich glaube, man muss die Frontlinien doch mal klar sehen. Und die verlaufen vielleicht nicht dort, wo wir sie immer vermuten.
Kann man denn als Gesetzgeber da überhaupt hinterherkommen? Ich meine, selbst wenn wir es jetzt auf die Musik einengen, das Thema, es gab vor 15 Jahren die Plattform MySpace, auf der Bands sich darstellen und Kontakt mit ihren Fans pflegen konnten. Und da haben auch wirklich manche Bands dank MySpace eine Weltkarriere angetreten. Und die Kids, die heute TikTok bevölkern, die haben wahrscheinlich zum Teil von MySpace noch nie gehört, weil es das längst nicht mehr gibt. Wie relevant wird TikTok in 5 Jahren sein oder in 2? Und kann man das alles überhaupt regulieren, Frau Rieder?
Ja, also ich glaube, TikTok wird sicherlich eine große Relevanz für den Musikmarkt haben. Allerdings hat ja TikTok inzwischen auch, soweit ich weiß, Lizenzverträge abgeschlossen. Und insofern ist das, glaube ich, nur eine Baustelle, die bei den Plattformen relevant ist. Also ich glaube, es ist immer ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite stellen die sozialen Netzwerke große Herausforderungen für die Demokratie dar, weil sie natürlich auch Hass und Hetze befördern können. Auf der anderen Seite sind sie aber auch eine große Chance für die Demokratie, weil zum Beispiel gerade auf TikTok sich beispielsweise die Opposition gegen Wladimir Putin organisiert und dort Demonstrationen organisiert, Aufrufe verbreitet und so weiter. Und ich glaube, mit diesem Spannungsfeld muss die Politik klarkommen. Es hat, denke ich, keinen Sinn, Plattformen zu verteufeln. Es hat aber auf der anderen Seite, und da hat Herr Krey recht, auch keinen Sinn, so zu tun, als wären das keine wirtschaftlichen Unternehmen, sondern irgendwie Wohltätigkeitsorganisationen. Insofern also hoffe ich auf eine differenzierte Betrachtung der Plattformen durch die Politik. Es braucht auf jeden Fall Regulierung, aber die muss mit Fingerspitzengefühl passieren. Denn also die gerade erwähnten Konzerne Amazon und Apple, für die beide gilt natürlich dieser Artikel 17 der Urheberrechtsreform überhaupt nicht. Und deshalb ist es immer wichtig, genau zu schauen, was ändert sich da eigentlich für wen und was sind die verschiedenen Interessen, die davon betroffen sind.
Herr Rennack, bei allem Nerv und aller Unzufriedenheit, gehen Sie denn als Musiker und Urheber nach diesem oder mit diesem neuen Urheberrecht, was das Digitale betrifft, in eine bessere Zukunft? Ist es immerhin ein Schritt?
Also mit der Richtlinie definitiv und mit der deutschen Umsetzung absolut überhaupt nicht. Da sind ganz viele Knackpunkte drin, die für uns, gerade speziell für die Underground, für Nischenrepertoire, unglaublich problematisch sind. Und wenn mir das nur gestattet ist, wir haben ja jetzt gehört, dass Frau Reda die Richtlinie anders liest als ich. Was ich glaube, was wir daraus schließen könnten, ist, dass wir beide damit zufrieden sein könnten, wenn die Richtlinie einfach im Wortlaut umgesetzt werden kann. Also ohne diese ganzen Ideen, die der deutsche Gesetzgeber da reinbringt. Wenn Frau Reda schon liest, dass das alles schon in der Richtlinie so drin steht im Wortlaut, dann könnte sie sich eigentlich unsere Forderungen anschließen, die wir in diesem Künstlerbrief erhoben haben, dieses Urheberdiensteanbietergesetz da rauszulösen und den Artikel 17 im Wortlaut umzusetzen.
Nein, das kann ich nicht, weil das kann ich auch ganz einfach erklären, warum das so ist, weil eine Richtlinie ja in nationales Recht umgesetzt werden muss, um überhaupt ihre Wirkung entfalten zu können und dabei eigentlich nur Ziele vorgibt. Und da gibt es halt dieses Ziel, legale Inhalte dürfen nicht gesperrt werden. Aber wenn nur die Sanktionen bei einem Verstoß gegen das Urheberrecht genau definiert sind, aber die Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Nutzerrechte nicht definiert sind, und das genau ist das Problem bei Artikel 17, dann gewinnt der Stärkere. Also was wird denn eine Plattform machen, wenn sie weiß, wenn ich zu wenig sperre, dann droht mir Schadensersatzforderungen von großen Konzernen. Wenn ich zu viel sperre, dann droht mir, dass vielleicht ein einzelner Nutzer vor Gericht zieht und klagen kann und am Ende wird der Inhalt wiederhergestellt und gesagt, ja, die Sperrung war falsch, aber ich muss da mit keinen großen Kosten rechnen, weil dieser Nutzer keine Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Dann ist es doch vollkommen klar, dass die Plattform die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer ignorieren wird. Und deshalb ist es absolut notwendig, dass diese allgemein formulierten Zielvorstellungen einer Richtlinie im nationalen Recht mit Leben gefüllt werden. Sonst hätte man auch einfach eine Verordnung verabschieden können, bei der alle die Details auf EU-Ebene geregelt sind.
Ja, willkommen in unserer Welt. Also da haben Sie jetzt genau unsere Situation als Rechteinhaber beschrieben. Bisher und dann in Zukunft ebenso. Meine Feststellung ist, wir haben ein Spannungsverhältnis ohne Frage und in Spannungsverhältnissen kann nie eine Extremposition oder eine der Positionen herausgepickt werden und optimiert werden. Der deutsche Gesetzgeber macht aber genau das, indem er versucht, auf Biegen und Brechen diesen einen Aspekt, nämlich Overblocking zu vermeiden, zur Perfektion zu treiben. Angemessener verhältnismäßig wäre hier mehr Raum zu lassen für Entscheidungen. Und eben nicht zu unseren Lasten das Verbraucherrecht auf sofortige Verfügbarkeit hier durchzusetzen.
Und an dieser Stelle steigen wir aus der Diskussion dieses komplizierten Themas aus. Ihre jeweiligen Schlussworte haben es gezeigt. Die Diskussion ist noch lange nicht zu Ende. Jetzt müssen wir schauen, was für reale Konsequenzen dieses neue Gesetz im Detail haben wird. Für Künstler, für Plattform-User, für die digitale Gesellschaft und auch wie die Konzerne damit umgehen. Musik im Algorithmus. Urheber kritisieren das neue Urheberrecht. Das war das SWR2-Forum mit dem Journalisten Adrian Kreie, der Netzexpertin Julia Reda und dem Musiker Markus Rennhack. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.